euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon eingangs gesagt, wir sind mitten in der Passionszeit und auch der Predigttext ist ein Teil der Passionszeit. Es ist die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Und ich lese aus Lukas 22 die Verse 47 bis 53. Während Jesus noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach: Schluss, lasst es soweit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Unterschiedliche Menschengruppen kommen hier vor. Und sie haben unterschiedliche und auch zum Teil gleiche Erwartungen, die sie insgeheim an Jesus stellen. Und vielleicht sind sie uns darin, vielleicht der ein oder andere, uns nahe. Da ist zunächst einmal Judas. Warum er Jesus ans Messer liefert, darüber wird immer wieder spekuliert. Er war doch einer der Zwölfen, hat doch so viel erlebt mit Jesus und jetzt verrät er ihn. Wie kann das sein? Was ist in seiner Denke? Warum macht er das? Hat er sich von Jesus abgewandt? War er enttäuscht? Oder wollte er ihn nur provozieren? Jesus, du heilst und du redest und du machst und du bist toll, aber der Messias muss auch König sein von Israel. Und da musst du dich schon irgendwann mal zur Wehr setzen gegen die, die momentan da oben sitzen. Vielleicht hat er das herausgefordert. Wenn ich Jesus ans Messer liefere, dann muss er aus dem Busch kommen. Dann kann er nicht mehr länger, dann muss er ja die Gewalt an sich reißen. Er kann sich ja nicht gefangen nehmen lassen oder was auch immer, sondern dann muss er zum Zuge kommen. Liebe Gemeinde, das ist ein klarer Fall von Manipulation, wenn das so gelagert war. Ich habe meine Vorstellung von Jesus und er müsste dies und jenes mal tun. Und dann habe ich einen Plan, wie ich ihn da hinschieben kann. Gibt es sowas auch heute, dass Menschen versuchen, Gott zu manipulieren? Vielleicht ist es manchmal ganz insgeheim, in manchen Gedanken. Wenn ich noch länger bete, Herr, dann musst du doch mal was machen. Jetzt gebe ich mir schon so viel Mühe und bin schon so lange in diesem Dienst. Jetzt kannst du doch auch mal bei mir, das musst du doch mal sehen. Jetzt habe ich doch eigentlich fast quasi ein Recht darauf, dass du mir das und jenes erfüllst. Mir da raushilfst. Ich tue dir was Gutes und jetzt erwarte ich, dass du mir was Gutes tust. Eine Art Tauschhandel. Gott steht jetzt in der Verpflichtung, uns zu gehorchen. Nein, so würden wir es natürlich nicht aussprechen. Aber manch einer kennt diese Gedanken und ist vielleicht leider damit auch groß geworden, dass so menschliche Beziehungen untereinander gingen. Ich bin freundlich zu dir, aber jetzt erwarte ich auch. Das sage ich nicht, aber es ist klar in dieser Familie, hier gibt es nichts umsonst. Und Jesus bei den 10 Aussätzigen, alles umsonst. Einer kommt zurück und bedankt sich und die anderen 9 werden nicht wieder krank, nur weil sie sich nicht bedankt haben. Liebe verschenkt und achtet nicht darauf, was kriege ich zurück. Liebe ist kein Tauschhandel. Liebe geht das Risiko ein, dass nichts zurückkommt und trotzdem gebe ich alles. So ist Jesus. Dann sind da die Jünger als zweite Gruppe, also die anderen, die da bei ihm sind. Sie wollen Jesus verteidigen. Sie hatten vielleicht noch einen längeren Atem. Irgendwann wird Jesus schon mal das Zepter an sich reißen. Aber wir warten ab. Wir gehen mit. Aber jetzt verriet ihn auch noch einer von uns. Jetzt ist er ja an der Gefahr, ins Gefängnis geworfen zu werden. Jetzt müssen wir ganz menschlich reagieren und ihn davor bewahren. Herr, sollen wir dreinschlagen? Und dann fangen sie schon an. In einem anderen Evangelium ist es Petrus, der dazuschlägt, die Initiative ergreift. Gibt es sowas auch bei uns? Zuschlagen? Das vielleicht nicht. Aber Herr, ich habe eine Frage, aber ich habe eigentlich schon die Antwort. Rhetorische Frage. Herr, sollen wir zuschlagen? Zack. So macht Petrus das. Wie fragen wir manchmal? Herr, soll ich so oder so? Ich mach mal so. Können wir eigentlich richtig fragen? Oder ist das nur vorgeschoben? Und ich weiß schon, was ich denke, was Gott will. Und das mache ich dann. Oder ich weiß, was ich will. Und das wäre super, wenn Gott meiner Meinung wäre. Und jetzt fange ich schon mal an. Kann ich warten, auch wenn ich noch keine Antwort habe? Herr, du musst doch jetzt irgendwann mal denken, gut, dann fange ich mal an. Wie häufig sind wir dabei? Und entscheiden schon mal selbst. Und Gott fragt vielleicht, hast du noch ein bisschen Zeit? Kannst du noch warten auf meine Antwort? Oder willst du dass das so laufen soll, wie du dir das vorstellst? Als dritte Gruppe sind da die hohen Priester, die Hauptleute des Tempels und die Ältesten, die Religionspolizei, die sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und die behandeln Jesus wie einen Schwerverbrecher. Kommen da mit deinem Riesenaufgebot bewaffnet. Jesus hat nie eine Waffe getragen, aber die kommen bewaffnet. Was haben die sich eigentlich vorgestellt? Wahrscheinlich vermuten sie, sind sie so ein bisschen ähnlich drauf wie vielleicht Judas. Wenn der ist zwar immer friedlich gewesen im Tempel bei uns, wenn er geredet hat, aber wenn wir ihn jetzt einbuchten, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dann wird er vielleicht ein ganz anderer. Und dann müssen wir gewappnet sein. Das wird er nicht zulassen. Wenn wir seine Herrschaft verhindern, das wird er nicht zulassen. Wenn er nämlich der Messias ist, dann wird er ja irgendwann den Königsthron auch irgendwo mal an sich nehmen. Und das kann nur mit Kampf passieren. Also müssen wir für Kampf gerüstet sein. So haben die wahrscheinlich gedacht. Und Jesus legt es offenbar. Hey, jeden Tag war ich im Tempel, hab gelehrt. Ihr habt mich nicht ergriffen. Mit anderen Worten sagt er ihnen, ihr seid getrieben von Angst. Von Angst vor den Menschen. Vor den Leuten, denen ihr eigentlich ein Beispiel geben solltet an Frömmigkeit. Ja, das Volk hört mir zu. Und macht sich Gedanken und ihr habt Angst vor dem Volk, denn wenn ihr mich da ergriffen hättet, dann wäre wirklich Volksaufstand. Und dem wolltet ihr aus dem Weg gehen. Deswegen kommt ihr jetzt zur Nacht im Dunkeln mit Fackeln und Schwertern und Knüppeln. Menschen, die Jesus völlig falsch verstehen, gibt es auch heutzutage. Vielleicht, das war ein gutes Vorbild. An Tugend, wie man leben sollte, das ist die Aufgabe von Jesus gewesen. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst davor, mich damit auseinandersetzen, denn müsste ich ja diesem Beispiel eventuell folgen. Und ich bewaffne mich innerlich mit allen möglichen Argumenten. Aber in der Kirchengeschichte hat es doch mal das gegeben und hat es doch mal das gegeben und die Kirche ist ganz schlimm. Meine Knüppel und meine Äxte, meine Gegenargumente gegen den christlichen Glauben, weil ich nicht weiß, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und wie er zu mir steht und was er mit mir vorhat. Weil ich ein falsches Bild habe, rüste ich mich gegen ihn, um ihn abzuwehren. Wie häufig kann man das erleben in manchen Geschichten, wo es am Anfang darum geht, du gehst zur Kirche und glaubst du das etwas, aber die Kirche hat doch und die Bibel und so weiter. Da werden die ganzen Geschütze aufgefahren. Ja, solche Menschen gibt es auch heute. Judas, die Jünger, die Hauptleute aus dem Tempel, sie hatten eins gemein. Sie wussten, Jesus würde irgendwann mal seine Herrschaft ergreifen. Und das ist in der Tat auch das große Argument. Wir haben es bei dem Vortrag von dem messianischen Juden auch gehört, was die Juden gegen Jesus als Messias ins Feld führen. Die sagten, der Messias muss auch König sein. Und in der Tat, das steht noch aus. Er ist es, aber er wird ja wiederkommen. Und dann wird er seine Königsherrschaft antreten. Aber in dieser Zeit ist die Zeit des Glaubens, ist die Zeit des Vertrauens, dass wir glauben, er ist der König und er wird wiederkommen. Und dann wird er für alle Welt und dann auch, wenn die Juden es verstanden und ihn angenommen haben, diese Herrschaft antreten. Die drei Gruppen hatten etwas gemeinsam. Judas wollte provozieren, dass er sich endlich als König zeigt. Die anderen wollten, dass er nicht gefangen wird, damit er sich nicht mehr als, um zu verhindern, dass er sich nicht mehr als König zeigen kann. Und die anderen wollten auf alle Fälle verhindern, dass er sich als König erweist. Und dann kommt Jesus und überrascht alle, wie sie da waren. Und handelt, wie kein anderer handeln würde. Er lässt es einfach zu, dass die Dunkelheit Überhand nimmt. Er lässt es zu und ist dabei absolut souverän. Andere würden weglaufen, andere würden den Mund halten. Und er steht da und erklärt die Szene. Judas, du begrüßt mich mit einem Bruder. Schaftskuss. Und ihr seid gekommen, mich zu holen? Jetzt ist eure Zeit, jetzt ist eure Stunde gekommen. Jesus verteilt die Zeit. Jesus sagt, wann was geschieht. Aber er lässt auch diese Zeit zu. Er lässt es zu, dass es Leid für ihn gibt, was die Jünger nicht verstehen konnten. Ja, natürlich, er hat es dreimal gesagt vorher. Der Menschensohn muss überliefert werden, ausgeliefert, angespuckt und sie werden ihn umbringen, aber nach drei Tagen wieder auferstehen. Dreimal gesagt. Und keiner hat es verstanden. Er lässt es zu. Leid. Und er geht dort hinein, und ist trotzdem der Herr. Und er zeigt sich dann Ostern auch als Herr. Dann, als ihn alle verlassen hatten, als alle anfingen zu zweifeln, als Petrus ihn verleugnet hat und alles am Boden lag, was irgendwie glauben konnte, hat nicht mehr geglaubt. Und dann kommt Jesus mit seinem Sieg. So unerwartet, so überraschend und doch so wunderbar. Alles dreht sich auf einmal um. Das, was als Niederlage aussah, wird zum Sieg. Und er nimmt alle mit. Und alle können sich auf ihn verlassen und ihm nachfolgen. Wer die Hand an den Pflug legt. Man muss nach vorne schauen, nicht nach hinten. Aber auch seine Jünger haben nicht viel verstanden. In dieser Situation geht Jesus durch. Er nimmt sie mit. Aber einen hat er bleibend verändert in dieser Situation. Wisst ihr wer? Dem zufällig für kurze Zeit das Ohr fehlte. Was war mit dem passiert? Ich glaube, das ist der Einzige, der verändert aus dieser Szene rausging. Noch voll aufgestachelt gegen Jesus, der muss ins Gefängnis, der muss umgebracht werden. Und dann kommt einer von den Jüngern, so wie ich es mir erst vorgestellt habe, die wehren sich doch, verlässt mich. Und dann weist Jesus seine Jünger zurecht. Ihr macht einen Fehler, so nicht. Und dann heilt er mich, obwohl ich wollte ihm was Böses und er heilt mich. Ich glaube, dieser Mensch ist ganz anders aus dieser Szene herausgegangen. Dieser hatte wahrscheinlich eine Ahnung, dass Jesus absolut souverän ist und dass in ihm nur Gutes ist. Auch wenn er das Böse zulässt, er führt es zum Guten. Er hat es selbst erlebt. Böses wird zugelassen und Jesus macht was Gutes daraus. In dieser Szene. Ein Ausblick in die weitere Zukunft. Und ich glaube, wenn wir an Punkten stehen, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir versucht haben, ihn vielleicht zu manipulieren, du musst doch mal. Und alles läuft anders, als wir das uns vorstellen. Dann zu vertrauen, sagen, Jesus hat alles in seiner Hand. Und Jesus lässt manchmal Dunkles und Täler und schwierige Geschichten und Ungerechtigkeiten zu. Wie handeln wir dann? Wie die Jünger? Oder lassen wir Jesus Herr sein, der das zulässt, aber von dem wir wissen, er führt es zu einem Sieg für alle Menschen heraus. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du weiter denkst, als wir denken. Und vergib uns, Herr, wo wir versuchen, dich irgendwo einzuspannen. Sondern lass uns offen sein und lass uns dir folgen, auch wenn es vielleicht auch persönlich manchmal an Leid und Unverständnis geht. Jesus, du hast den Tod überwunden. Du hast den Hass überwunden. Du hast die Menschen überwunden, die dich klein kriegen wollten. Auf eine Weise, wie wir es nie hätten erahnen können. Du lässt das Leid über dich zu und führst es zum Sieg, Herr. So lass uns auf dich vertrauen, dass du auch unsere persönlichen Situationen zum Sieg führst, dass wir in deiner Nähe sicher sind, dass wir in deiner Nähe Hoffnung haben und gib uns Kraft, Herr, dir nachzufolgen, egal wohin es geht. Die Hauptsache ist, dass du bei uns bist, Herr. Amen.